Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, die Lena Christ, das war eine Schriftstellerin, die an und für sich gar keine Schriftstellerin war. Und trotzdem hat die das geschafft, ihre Erfahrungen und die Zeit, in der sie gelebt hat, eindrucksvoll niederzuschreiben. Heute ist die aus der bayerischen Literatur nicht mehr weg zum Dinger. Die schauen wir uns doch jetzt an. Ich freue mich auf einen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Servus, grüß dich, Sigi, habe dir.
Grüß dich, Mani.
Du, Sigi, jetzt muss ich gleich einmal eine Warnung aussprechen an die Zuhörer. Liebe Zuhörer, jetzt geht es um die Lena Christ. Die ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen. Ich muss jetzt aber dazu sagen, sie hat wirklich kein einfaches Leben nicht gehabt. Das heißt, wenn wir jetzt über die Lena Christ sprechen, und ihr wollt jetzt eher eine leichte, lockere, lustige Folge, dann ist die nicht so geeignet. Interessant ist aber trotzdem. Also, Sigi, was sagst jetzt du?
Genau so ist.
Es ist genau so.
Ja, aber wie du gesagt hast, wir reden über die Lena Christ. Was machst du da auf das Internet? Was liest du da? Wilde Sachen,
ja.
Und da denke ich mir, jetzt kommt der schon wieder mit so einem morbiden Zeug daher. Jetzt haben wir doch über die Sendlinger Mordweihnacht geredet.
Ja.
Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir einen Franz verabschiedet und jetzt kommt dann schon wieder sowas.
Und weißt du was? Ich habe die Lena Christ vom Namen her kennt. Die begegnet einem ja manchmal.
Meistens aber, auf der Straße.
Genau, Straßennamen gibt es einige. Ich habe aber nicht gewusst, also ich habe nichts über ihr Leben gewusst.
Nicht
gewusst, was sie geschrieben hat. Und dann habe ich mir gedacht, oh, schon wieder so ein schweres Thema. Sie gehört aber dazu, zu Bayern. Und was sie auch gemacht hat und geschrieben hat, das war besonders. Das war wirklich besonders. Und darum bringen wir es.
Ja, also interessant wird es auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt werde ich auch mal was lesen müssen von ihr, damit ich mitreden kann.
Ja, ich glaube, dass es rendiert. Ich glaube wirklich, dass es rendiert. Vielleicht einmal zur zeitlichen Einordnung, wo wir denn überhaupt sind. Die Lena Christ ist geboren als Magdalena Pichler, 1881 in Glonn.
Kennt man.
Bei München. Und sie ist 1920 von uns gegangen mit 39 Jahren.
Nicht so lange her.
Über 100 Jahre her, aber sie ist keine 40 Jahre alt geworden, gell? 39 Jahre, das ist schon sehr, sehr jung. Und sie ist auch nicht eines natürlichen Todes gestorben. Da kommen wir dazu. Jetzt fangen wir mal vielleicht.
Wo die Geschichte?
Wir erzählen mal auch, was sie geschrieben hat, ein paar Sachen. Ich habe auch einen Auszug dabei, den ich vortragen werde.
Da freuen wir uns alle schon drauf.
Und ansonsten würde ich jetzt einmal sagen, beschreiben wir mal kurz, wer sie war, wie sie da so gegangen ist, wie sie aufgewachsen ist. Weißt du noch ein bisschen was?
Also erst einmal ist es schwierig für sie gewesen, der ganze Anfang.
Ja, sie ist uneheliche geboren worden.
Ja, und keiner weiß, wer es war.
Was in dieser Zeit nicht ganz einfach war. Es hat einen Handelsreisenden gegeben, der hat sie Karl Christ genannt. Und der hat sie anerkannt. Also der hat gesagt, jawohl, ich bin der Vater. Und hat auch sich verpflichtet, dort die Unterhaltszahlungen dort zu zahlen. Verschiedene Historiker bezweifeln das aber, dass der tatsächlich der leibliche Vater war. Die vermuten, dass jemand anders war. Die Mutter von der Lena Christ war nämlich zu der Zeit auf einem Schloss als Köchin angestellt. Und der handelsreisende Christ war bei einem Rittmeister aus München angestellt. Und jetzt vermuten die Historiker, dass entweder von diesen Adelsgeschlecht oder zumindest von denen, die wo auf der Burg das Sagen gehabt haben, entweder einer von denen der Vater ist, also der Albert Monans, oder eben dieser Rittmeister aus München. Gibt es verschiedene Hinweise, zum Beispiel auch, dass die Mutter gesagt hat, der leibliche Vater ist bei der Reise nach Amerika auf dem Dampfer untergegangen und der handelsreisende Karl Christ, der ist nie untergegangen auf dem Schiff. Der ist zwar mal nach Amerika aber der ist nicht untergegangen. Und daher vermutet man, dass der das so offiziell anerkannt hat und hintenrum aber vielleicht irgendwo die Gold, das Geld dann von demjenigen gekriegt hat, vielleicht ein bisschen mehr, der wo der tatsächliche Vater war. Also
ja,
so genau. Ist schon mal losgegangen als uneheliches Kind. Was in der damaligen Zeit ja sicherlich jetzt nicht ganz einfach war.
Ja, aber öfter vorgekommen ist.
Öfters vorgekommen ist, was halt der Bangert. Und die Mutter ist dann als erstes Mal, also Bangert so als Bezeichnung für uneheliches Kind, gell? Und die Mutter ist dann nach Minger gegangen und die Magdalena ist die ersten 7 Jahre bei den Großeltern aufgewachsen.
Was besser war.
Die Großeltern, ja, wir sagen mal besser, der Zuhörer weiß vielleicht noch nicht, aber es ist ihr dort, also warum besser, aber ihr ist ja wirklich gut gegangen, vor allem beim Opa, gell,
war das? Ja, freilich, den hat sie ja verehrt und geliebt und das war ja eine Ansprechperson überhaupt, daheim hat sie überhaupt keine Ruhe gehabt,
das mal gelinde zu sagen. Ja, genau, das kommt ja jetzt gleich als nächstes. Da ist sie ja gut gegangen, da war sie auf dem Dorf, da ist dann auch in die Schule gegangen, sie muss ein sehr aufgewecktes und talentiertes Kind gewesen sein. Klar, das zeigt sie dann auch später, was sie alles gemacht hat, dass die schon ein bisschen was in der Birne gehabt hat. Und die Großeltern haben sich gut um sie gekümmert. Und dann?
Ja, dann hat sie gemeint, sie muss zurück zur Mama.
Ja, das war nicht, dass sie das gemeint hat.
Ja, das hat die Mama gemeint.
Die Mama hat es gemeint. Mhm. Die Mama hat, wie sie ungefähr 7 Jahre alt war, hat die Mama geheiratet in München. Und dann ist ein Brief ins Dorf gekommen.
Sie muss zum Arbeiten kommen.
Der Opa muss die Tochter, also die Magdalena, nach Minger bringen. Die Mutter hat auch einen geheiratet. Was haben die gehabt beruflich?
Restaurant.
Eine Wirtschaft haben die gehabt. Und die haben sie als Arbeitskraft gebraucht. Gell?
Missbraucht, ja. Ja, aber die war noch klar.
Die war klar. Die ist da anscheinend dann in dem zarten Alter, ist die dann schon eingesetzt worden in der Küche. Hat früh aufstehen müssen, herrichten müssen, hat Gäste bedienen müssen. Und die Mutter war wohl sehr grausam auch zu ihrer. Gell?
Ja, psychisch wie physisch. Mhm. Also Beschimpfungen und Schläge natürlich, Züchtigung.
Ja, sie hat später dann ein Buch geschrieben, das sie heißt Erinnerungen einer Überflüssigen.
Der Name ist das Programm.
Sagt schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Drum, die Sachen, was man weiß über sie, also das war ja in Teilen autobiografisch, aber natürlich, du kannst nicht immer sagen, war jetzt alles wirklich genau 100% so oder hat sie manche Sachen dazu da. Daher haben wir Informationen auch aus ihrem Buch raus. Vielleicht waren ein paar Sachen nicht ganz so. Also nur so viel zur Einordnung, dass es historische Quellen gibt und dass dann aber auch ihr eigenes Buch gibt, wo wir viel rausgezogen haben. Es kann sein, dass einzelne Sachen vielleicht ein bisschen anders waren. Mhm. Aber die Mutter hat es schlecht behandelt. Gell? Schwerstarbeit hat sie in der Gastwirtschaft erledigen müssen. Ich meine, mit 7 Jahren. So schwere Dinger schleppen.
Ja, das war alles nicht so einfach. Maschinen hat es keine gegeben.
Nein. Und die Mutter war halt anscheinend auch irgendwie recht best zu ihrer.
Ja, aber warum eigentlich?
Ich weiß nicht. Das habe ich mich sowieso die ganze Zeit gefragt, wie kann man zu einem Kind so best sein? Der Stiefvater, den es dann gehabt hat, der muss zu ihrer nicht so best gewesen sein.
Er hat aber nichts unterbunden.
Hat aber
nichts geholfen oder so, gar nichts.
Hat nichts unterbunden. Nein.
Schwierige Kindheit, kann man sagen.
Ja. Das ist einige Jahre so dahingegangen, die immer wenn das Kind was angestellt hat, die Magdalena, dann musste von der Mutter allweg geschlagen worden sein, auch mit so einem Rohrstock und solchen Sachen, immer offene Handflächen, wieder was drauf. Hat sie irgendwas verkehrt gemacht und ein Kind macht halt einfach Sachen verkehrt, wieder was drauf. Gell?
Und dann aber noch arbeiten mit den Händen.
Ja, dann noch arbeiten mit den Händen und dann ist das einige Jahre so dahingegangen. Bis sie ungefähr, ja, was so Eufi wird es da gewesen sein, dann hat sie wieder was verkehrt gemacht. Dann hat die Mutter, dann hat sie sich, oh, das ist echt so krass, sowas zum Erzählen. Also, ich sage es nochmal, liebe Zuhörer, wir reden ja nicht die ganze Zeit über so, wie schlimm das war, aber wenn es in zart wird, dann drückt es auf Pause und jetzt irgendwas anderes an. Das muss man wirklich sagen. Ja. Die hat, wie gesagt, im Alter von 11 Jahren, hat es immer ein Opa noch nachtrauert und daheim der guten Zeit, weil die halt einfach gute Leute zu ihrer waren, in der Wirtschaft oder in Minger, hat es bloß arbeiten dürfen. Und dann hat sie diesen einen Vorfall gegeben, den sie auch in ihrem Buch so beschreibt. Dann hat sie sich das Oberteil ausziehen müssen und dann ist die droschen worden am Kreuz hinten, also am Rücken, an die Hände. Ihr muss Blut runtergelaufen sein. Und dann ist da waren wir eingespart worden und die Mutter oder die Eltern sind einfach gegangen dann. Und dann hat es so lange gewarnt und geschrien, bis dann die Nachbarin oben drüber irgendwann einmal das Fenster aufgemacht hat und hat oben geschrien, was haben's denn, was hast du denn diesmal wieder angestellt? Weil, und wieso haben sie denn schon wieder so kaut? Und dann hat es irgendwie geschafft, die Nachbarin, dass da reinkommt. Und dann hat die gesehen, wie das Kind da beieinander ist, wie das da verprügelt worden ist. Und dann hat die gesagt, hat das Kind gesagt, ich will wieder zum Opa aussehen. Und dann hat die gesagt, sofort weg. Dann sind die mit dem Dirndl, wieder zu den Großeltern gefahren. Und der Großvater hat dann gesagt, ja Dirndl, was machst denn du da? Und ja, haben halt das gesehen, wie das da war. Und dann ist sie bei den Großeltern blim. Für ein Jahr. Und dann ist sie halt irgendwann wieder zurückgekommen. Nach einem Jahr wieder in der Gastwirtschaft weiterarbeiten und mei, ist halt so weitergegangen, da die ganze Zeit. Und dann ist ein paar Jahre drauf, ist dann der Opa gestorben. Und
ja, da hat sie erglitten, gell?
Ja.
Wenn da die einzige Ansprechperson oder einfach die liebevollste Person da wegstirbt.
Die Liebe und was du noch sagst, wahrscheinlich so ein Kind sagt, das ist der Einzige, der für mich nur ja, so eine heile Welt oder das Gute irgendwo darstellt.
Der Ruhepol.
Und der stirbt dann. Und da war es 13 dann. Und dann hat es, also, dann hat sie schon das erste Mal probiert, umzubringen, gell?
Mhm.
Mit 13 Jahren.
Ja, weil das war recht hoffnungslos, die Situation.
Ja.
Was denkst du denn da?
Ich weiß nicht. Wegen jedem Ding, was du meinst, was du verkehrt gemacht hast oder verkehrt machen kannst, kann wieder sein, dass irgendwas daherkommt. Ja.
Ja, lustig ist das nicht.
Das ist dann so weitergegangen, eine schöne Zeit. Wie es dann wieder geholt hat, damals die Mutter beim Großvater hat sie hingeschrieben, und hat geschrieben, ja, sie wird es besser behandeln und es muss dann schon ein wenig, also von den Züchtigungen her, muss dann ein bisschen besser geworden sein. Aber es war schon noch immer grausam. Sie hat immer Angst gehabt, dass irgendwas anstellt. Sie hat so verschiedene Sachen auch für die Mutter noch gemacht. Das war eine ganz, wie das so beschrieben wird, oder wie sie das auch beschreibt, das war so eine ganz, aber widersprüchliche Beziehungen. Auf der einen Seite hat sie es geliebt, hat auch Mitleid gehabt bei manchen Dingen, weil die Mutter hat es vielleicht auch nicht immer ganz einfach gehabt und hat so Sachen. Und auf der anderen Seite hat sie es so gefochten, also so viel Furcht vor ihrer gehabt, weil sie immer Angst gehabt hat, dass irgendwas passiert.
Verkehrt macht.
Und was sie auch gut gemeint hat, da hat es einmal zum Namenstag von der Mutter hat's was gekekelt. Und dann hat aber, ich glaube, die Tante war das, wo dort gewohnt hat, hat ihr beim Häkeln geholfen, weil sie nicht gescheit häkeln kann. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, das hast du aber nicht selber gehäkelt.
Und war schon wieder verkehrt.
Und sie hat gewusst, dass die Mutter Wert legt darauf, dass die Sachen selber gemacht sind. Gell? Und dann hat sie gesagt, jo. Dann hat die Mutter gesagt, nein, weil die hat es mir ja gesagt, dass das nicht, also dass sie das für die gemacht hat. Ja, und dann hat sie es zugegeben. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, jetzt, weil sie ja mit Wirtschaft gehabt, jetzt kimmst mir nicht mehr aus, gell? Du wirst schon noch was sehen. Ja, ja. Dann hat sie gesagt, bevor ich mir das, also sie wollte ja was Gutes da, der Mutter eine Freude machen, und dann war es schon wieder nicht recht. Mhm. Dann hat sie mit der Tante geredet und die Tante hat gesagt, du, ich versprichst dir, ich habe nichts gesagt, ich habe es dir versprochen, dass ich nichts sage.
Das war wieder bloß manipuliert.
Hat es beschrieben, dann ist sie heiß und kalt geworden. Und dann hat es einen weiteren Suizid gemacht. Suizidversuch, Entschuldigung. Da war es dann 19 Jahre schon alt. Dann ist es im Weinkeller runtergegangen und hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Da ist dann gefunden worden. Der Stiefvater hat es dann gefunden, ist zum Bader und der Bader ist dann zum Doktor weiter. Bader hat einen Verband angelegt, zum Doktor weiter. Das Gnad wird. Da war es dann 19 Jahre. Ein paar Jahre davor hat es schon einmal probiert, Weg zum Kämmer. Also es war nicht so, dass die eingespart worden war. Sie ist ja immer wieder, über die Jahre, werden wir sehen, ist weggekommen. Sie war bei den Großeltern. Dann war es jetzt halt vor diesem zweiten Suizidversuch, war es dann einmal ein gutes Jahr im Kloster oder nicht bei den, ich habe es mir aufgeschrieben, wie die geheißen hat, ich weiß nicht, Präministenza, ich habe es jetzt nicht gescheit.
Ich habe es gelesen, ich konnte es übrigens auch nicht.
Da hat sie dann gesagt, sie macht so als Lehramt, lässt sie da ausbilden in dem Orden, dass dann die sie später halt unterrichten tut. Aber da ist dann auch, sie hat recht gut gesungen. Und weil sie so gut gesungen hat, war sie dann bei der Oberin, die wo eben diese Singer über hat, war sie so beliebt. Und sie war ein Kind, das Talent gehabt hat. Aber immer wenn sie ihr Talent gezeigt hat, dann hat es andere gegeben, die wo das verübelt haben.
Ja.
Und dann waren die anderen Kinder neidisch. Dann waren manche Lehrer und Schwestern neidisch, weil sie so gut da gestanden ist. Und hat quasi ihr Ding nicht so zwang dürfen. Also sie hat gut gesungen. Sie war da so eine Art, ja nicht Star, aber halt die beste Sängerin da drin. Und hat es aber nicht immer jeden zwang dürfen. Weil es andere wiederum gegeben haben, die wo da was dagegen gehabt haben. Dann ist sie wieder heimgekommen, weil sie hat auch Heimweh gehabt. Sie hat das war eben das, was ich sage, was widersprüchlich ist. Sie hat ihre Mutter gefochten, aber gleichzeitig hat sie immer wieder Sehnsucht danach gehabt.
Ja, Schuldgefühle. Dass nicht da ist.
Dass nicht da ist.
Zum Helfer.
Ach so.
Zum Unterstützen, weil das ja zur Pflicht gehört, sowas.
Ja.
Du weißt ja nicht, was im Detail in der Erziehung oder sag ich mal, genau. Was da in der Klaffe ist, in der Pflichterfüllung. Ich habe bloß ganz oberflächlich gelesen mit dem Kloster und da ist das nicht weiter beschrieben worden und da habe ich mir bloß gedacht, ah ja, wenn man da so schnell wieder weg ist, dann kannst du da auch nicht besonders gut gewesen sein.
Nein, war auch nicht schön. Am Anfang war es, wo ich das beschreibt in diesem Buch, also wenn man glauben darf, dass das alles genauso passiert ist, da beschreibt es am Anfang, hat sie es super gefunden, weil sie die um sie gekümmert haben, aber dann hat sie gemerkt, das ist bloß, also odriniert alles und dann haben die einen Wettlauf alle sich gegeben, wer am tugendhaftesten ist.
Ah, ja.
Und dann eben die Geschichte, weißt du, machst immer was falsch, dann ist ein paar Mal angeschwärzt worden, dass sie das und das macht und dann ist da vor die Oberen gekommen und Gott sei Dank hat der dann gesagt, oh ja, wenn du das so beschreibst und wenn ich die anderen anhöre, dann hast du wirklich nichts falsch gemacht. Aber immer dieses,
das hilft
ich glaube, dass man halt Mobbing sagen darf, oder?
Das ist, glaube ich, genau das.
Da, genau, da darf man halt Mobbing dazu sagen, das hat sie da erlebt und sie hat halt nicht so sein können, wie es halt sein mag. Und andere haben ihr das nicht vergund, dass sie jetzt eine Sache gehabt hat, wo sie halt gut war, nämlich dieses Singen. Und vermutlich war es auch vielleicht eine gute Schülerin, das könnte ich mir schon vorstellen, weil das auch so beschrieben worden ist, dass sie talentiert war.
Ja. Also wirklich, ich habe das alles bloß oberflächlich gelesen.
Mhm.
Und du kommst jetzt da mit Details raus, also die drucken mich schon. Der Rest ist bei mir halt Fantasie gewesen und die ist ja blühend, wie du weißt. Aber das ist schon heftig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch lesen mag.
Ja, darum sage ich, also das Buch, wie das geschrieben ist, ich kann jetzt halt bloß von dem einer sagen, Erinnerungen einer Überflüssigen, die hat ihre Zeit gut beschrieben. Die hat das sehr klar auch alles beschrieben. Also vom Inhalt her ist traurig. Also wenn man das nicht mag, dann darf man es nicht lesen. Aber die beschreibt das alles und die schreibt das, wie das war, aber nicht vorwerfend. Weißt, sie sagt halt, was schlecht war. Aber nicht, du hörst nicht den Vorwurf raus.
Sondern das, nur, wie sie es selber gesehen hat.
Sondern wie sie es gesehen hat. Und also das ist wirklich, und also die Art der Sprache, so einfach, so klar, aber trotzdem schön und gut alles beschrieben, wo du dir nicht denkst, wenn du oft Bücher liest, das mir jetzt nur gern wissen und das weiter, sondern die beschreibt alles, was du brauchst. Also mir ist nichts abgegangen zumindest.
Und mehr brauchst du, glaube ich, auch nicht wissen.
Ja.
Langt er.
Ja, mehr magst du nicht wissen.
Mhm.
Ja, nach diesem Suizidversuch, ein Jahr drauf ungefähr, hat es dann eine Ehe eingegangen, weil irgendwo hat sie immer versucht wegzukommen. Sie war sehr attraktiv, also wenn man Beutel sieht, wie die da junges Mädel war, war eine hübsche Frau und anscheinend muss einige gegeben haben, die wo ein Auge auf sie geworfen haben. Auch. Und sie hat dann eine Vernunft-Ehe eingegangen mit einem Buchhalter, das war damals ein Buchhalter, der Anton Leix. Und mit dem hat sie 3 Kinder gehabt. Tochter Magdalena. Sehr interessant.
Mama hat ja auch schon Magdalena
geheißen. Mama hat Magdalena geheißen, sie hat Magdalena geheißen und ihre Tochter hat Magdalena geheißen. Sie hat eine zweite Tochter gehabt, Alexandra Eugenia. Und der älteste, das älteste Kind war der Bub, der Anton. Man weiß von 3 Fehlgeburten. Das war so das familiäre, nachwuchsmäßige. Aber mit ihr Mo ist es auch nicht glücklich geworden, weil ihr Mo hat dann zum Saufen angefangen, hat zum Spielen angefangen, ist dann kriminell geworden, dann hat sie sich getrennt, der Mo ist dann später auch verurteilt worden. Wie lange waren sie beieinander? Ungefähr so 9 Jahre. Und dann eine Mutter mit 3 Kindern, ohne jetzt einen Beruf oder Tätigkeit, da stehst du jetzt erst einmal da, gell?
Ja, in der Zeit.
In der Zeit?
Ja. Keine schöne Situation.
Wie alt warst du? Da war es Ende 20. Also vom Alter her war es ungefähr Ende 20. Und dann hat es Trockenwohnen gemacht.
Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Dass das nicht gesund ist, das hat es ja dann auch festgestellt. Gell?
Also das war damals, liebe Zuhörer, man kennt sie ja heutzutage.
Wenn du stellst einen Bautrockner rein.
Genau, du stellst einen Bautrockner rein oder auf dem Land das sogenannte Auswintern lassen, dass man ein Haus über den Winter stehen lässt, dass die Feuchtigkeit alle also rausgeht. Und damals in Minger halt auch, ist dann das Trockenwohnen praktiziert worden. Da haben Leute, oder kannst du sagen?
Ja, da sind Leute in Wohnungen eingezogen, die quasi erst fertig gebaut waren, aber noch nicht bezugsfertig. Aha. Quasi zum Austrocknen, also dass sich da halt in der Bude was rührt, dass ein bisschen Temperatur entsteht.
Genau.
Ja, dann machst du halt den lebendigen Bautrockner.
Ja, und
kostet halt nichts.
Kostet nichts, da hat sich anscheinend kostenlos wohnen können. Und wenn man jetzt sagt, das ist so einfach und so schön, der muss einmal in ein frisches Haus reingehen, was da für eine Feuchtigkeit drin ist. Das ist wirklich brutal, das ist nicht angenehm und gesund wird es auch nicht sein. Ich weiß nicht, ob das was mit dem zum Tor gehabt hat, aber sie hat danach eine schwere Lungenentzündung gekriegt.
Ob das zusammenhängt, das hat mich nicht gewundert.
Ahnung. Hat dich nicht gewundert?
Nein, weil ich meine, im Winter ist kalt und dann die Feuchten. Mhm. Und du weißt ja nicht, aus was der Putz besteht. Das werden auch ganz andere Baustoffe gewesen sein. Mhm. Ja, also gemütlich war das nicht.
Dann hat es geschaut, dass sie irgendwie Geld verdient, hat verschiedene, ein paar kriminelle Dinge auch gemacht, hat sich anscheinend auch anscheinend in kleinen Teilen der Prostitution hingegeben, um die Kinder zu ernähren. Mit den kleinen kriminellen Sachen ist dann aber auch verurteilt worden, also sie ist zweimal für 4 Wochen Gefängnis verurteilt worden. Die Kinder sind ihrer dann auch weggenommen worden, die sind dann in ein Kinderheim gekommen. Und sie ist dann ein Jahr später, 1910, also da ist es immer noch Ende 20, hat dann, wie gesagt, diese schwere Lungenentzündung und nochmal ein Jahr später, da war es dann ca. 30, hat sie dann eine Stelle angenommen als Diktatsschreiberin bei einem sogenannten Peter Jerusalem.
Das war ein Schriftsteller, oder?
Und jetzt verlässt man so ein bisschen den Teil, der wo ganz schlimm war. Also das war ein Schriftsteller, ein Zeitungsschreiber, Peter Jerusalem, der hat sich später umbenennen müssen in Peter Benedix. In der Nazizeit war nämlich Jerusalem kein guter Nachname zum haben. Und darum hat er sie dann in Benedix umgenannt. Also, sie hat dann 1911 für den Diktat geschrieben und so noch Geld verdient. Ein Jahr später hat sie dann ihren alten Mo geschieden, ihren Neuer geheirat. Also da ist sie 30 Jahre. Und dieser Peter Jerusalem jetzt, dem wo sie geheirat hat, der gilt, oder er hat sich selber so hingestellt, oder manche kritisieren das, manche sagen, er ist gar nicht, er tut sich weitaus zu gut darstellen, andere sagen, er ist es tatsächlich gewesen. Der sagt, er ist der Entdecker der Lena Christ.
Also er hätte sie gefördert und hätte sie animiert, das zum Aufschreiben, was ja da so passiert ist.
Er hat es anscheinend so ein bisschen gelohrt, genau. Er hat zu ihr gesagt, anscheinend hat er gemerkt, dass der selber gut schreiben kann. Dann hat er gesagt, du, deine Erlebnisse schreib die doch auf. Und sie wollte anscheinend in so eine bayerische, bäuerliche Richtung gehen. Dann hat er ihr aber gesagt, nein, schau dir lieber den Schriftsteller an und den Schriftsteller. Und dann hat er es ein bisschen vom Stil in eine andere Richtung gebracht. Ja, dann hat die angefangen zum Schreiben, hat geheiratet und da ist ihre literarische Schaffensphase dann halt losgegangen. Das erste Buch, da hat sie ihre Kindheit da so ein bisschen verarbeitet, das ist das, was ich schon angesprochen habe, die Erinnerungen einer Überflüssigen. Dann hat sie, also sie hat vieles geschrieben, ein paar von den bekanntesten Sachen waren die Lausdirndl-Geschichten. Sie hat mit dem Ludwig Thoma, der hat damals die Lausbubengeschichten geschrieben, mit dem hat sie ein bisschen Kontakt dann gehabt auch. Mhm. Der war ihr dann Bäs, ja, weil genau. Sie Lausdirndl-Geschichten macht.
Ich glaub, Plagiat.
Ja, genau, sowas hat er gesagt. Matthias Bichler hat ein Buch geschrieben, da hat sie ihren Großvater verarbeitet und die Rumpelhanni. Rumpelhanni zum Beispiel, also ist dann ein Teil verfilmt worden, die Rumpelhanni zum Beispiel ist verfilmt worden mit der Monika Baumgartner und sie hat weitere Sachen geschrieben, Unsere Bayern anno 14 und Unsere Bayern anno 1415. Da hat sie, damals ist die erste Weltkrieg losgegangen, da hat sie dann nicht bloß über sich selber geschrieben, sondern auch die Situation, wie hat man damals gedacht, wie waren die Leute drauf und vermutlich aufgrund dessen hat sie dann eine Audienz, ist sie eingeladen worden.
Beim Kini.
Ludwig III. War damals.
Hat es eine Auszeichnung gekriegt.
Hat es noch eine Auszeichnung gekriegt. Hat es noch einen Verdienstorden gekriegt. Und dann hat die da ein paar Jahre weitergeschrieben. Sie hat mit ihrem zweiten Ehemann hat es dann, jetzt pass auf, lass mich auf die Zeit schauen, 1911 zusammengekommen, 1912 geheiratet und dann ungefähr so 6-7 Jahre später hat sie sich in jemand anderen verliebt. In den Sänger Ludwig Schmidt, alias Lodovico Fabri. In ihn hat sie sich verliebt, hat sie sich dann vom Ehemann getrennt. Und dann ist es aber auch bloß so ein, zwei Jahre gut gegangen. Dann hat die Lena diesen Lodovico verlassen, weil sie gemerkt hat, dass sie nur eine Affäre unter vielen ist. Dann ist sie wieder in die Not reingekommen, hat wieder so kriminelle Sachen gemacht, hat Bilder signiert mit dem Namen von bekannten Malern und die verkauft. Und dann ist da auch wieder
ohne dass es selber gemeint hat.
Ihre Tochter Magdalena wollte dann die Schuld zuerst auf sich nehmen. Aber dann ist...
Dann sind sie schon draufgekommen, gell?
Dann sind sie ihr draufgekommen. Und dann hat sie was gemacht. Hat sie gesagt, nicht schon wieder, dass da irgendwas ist. Dann ist sie mit der Trambahn zum Waldfriedhof gefahren in Minger. Hat sie mit ihrem Ehemann, also mit dem, wo es, glaube sie war noch verheiratet, also die waren getrennt, aber ich glaube noch verheiratet, also in jedem Fall mit dem zweiten Ehemann, mit dem zweiten und letzten Ehemann, hat sie sich dann getroffen auf dem Friedhof. Und jetzt halt die Fest, vor dem Grab vom Vater vom ehemaligen Geliebten. Ja? Schmidt.
Ja.
Dieser Sänger da. Und vor dem, vom Grab von dem, seinem Vater haben sie sich getroffen. Dann hat der zweite Ehemann, das ist richtig krass, hat ihr der ein Zyankali gegeben und dann hat sie sich da selber umgebracht. Der zweite Ehemann, das war ja der Peter Jerusalem, der hat dann das ja, für sich genutzt, hat zuerst einmal mit den Kindern gestritten, wer da die Rechte auf die Schriftstücke und Sachen hat. Er war zu der Zeit Mitarbeiter, Schreiberling bei den Münchner Neuesten Nachrichten und unter seinem echten Namen hat er dann auch noch einen Nachruf verfasst, auf der Titelseite sogar, auf die Lena Christ. Hat dann die Jahre danach nur anscheinend Sachen veröffentlicht, die wo noch nicht öffentlich waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat selber auch noch ein paar Sachen über sie geschrieben und hat geschaut, dass er halt das vermarktet. 20 Jahre nach ihrem Tod hat er dann nochmal was geschrieben und hat da erst zugegeben, dass er das war, der ihr das Zyankali gegeben hat.
Und dann ist das ja verjährt gewesen.
Dann, weil es dann verjährt
war. Ja. Unfassbar eigentlich.
Ist schon.
Das ist einfach makaber und mir fällt dazu eigentlich gar nichts mehr ein.
Ja. Dass der Ex-Mo, ich meine,
dass der das halt unterstützt hat.
Sie hat ja anscheinend schon mehrfach, also ja. Sie hat ja schon zwei oder drei, jetzt weiß ich nicht, ob ich gerade richtig zusammenzahle, Suizidversuche schon gehabt. Also sie hat da schon eine das als Ausweg irgendwie, als letzten Ausweg irgendwo anscheinend gehabt. Und da war es wieder so. Bei den Versuchen vorher hat das nie geglückt. Und da ist einer jetzt da, der hilft ihr auch noch. Obwohl er mit ihrer nicht mehr beieinander ist.
Lang war und profitiert davon.
Das unterstellen ja manche, dass er sagt, der wollte einfach von ihrer das ausnutzen, dass auf ihm die ganzen Sachen übergingen von ihrer, dass er sie darstellt als der große Entdecker von der Lena Christ. Vielleicht hat ihm das auch gestört, dass sie weggegangen ist von ihm. Weiß ich nicht.
Dass er auch erfolgreich war?
Kann man bloß spekulieren.
Ich weiß nicht.
Aber die war ja schon, also dass die beim König war, in der Audienz, dass die da zeigt eigentlich schon auch, dass die damals schon
einen Bekanntheitsgrad war. Gehabt hat, ja. Mhm.
Hat ja nicht nur, also sie hat wirklich ein hartes Leben gehabt. Sie war keine Schriftstellerin. Umso beeindruckender, dass sie dann eine gute Schriftstellerin geworden ist. Sie hat Bayern beschrieben. Sie hat auch dieses Auto, oder zumindest in Großteilen autobiografische Werk geschrieben. Und sie hat aber auch die Laus-Dirndl-Geschichten geschrieben. Und jetzt, lieber Sigi, dat i zum Schluss ein Kapitel aus den Laus-Dirndl-Geschichten vortragen.
Das ist super schön, weil heute war ich sowieso ein bisschen sprachlos.
Heute warst du sprachlos. Ja. Ich weiß schon, ich habe es dir auch gesehen. Liebe Zuhörer, man sieht ja mehrere, wenn man sie untereinander sieht. Und ich habe schon gemerkt, Sigi, die hat das auch
das
berührt. Gell?
Ja, schon.
Hat das auch berührt. Und jetzt schauen wir mal, ich habe das noch nicht gelesen, also prima vista jetzt. Und jetzt schauen wir mal, was in so einem Laus-Dirndl-Geschichte wie sowas geschrieben ist.
Magst du das hören? Ich bin gespannt.
Ich bemühe mich, dass ich mich nicht verliere. Wie gesagt, jetzt prima vista, aus den Laus-Dirndl-Geschichten nennen sie die Feuersbrunst. Ich hoffe, dass es lustig ist.
Ja.
Der Besenbinder Hansl, der Altlump, hat in der Johanninacht beim Lorenzenbauern den Stadel angezündet. Dann hat's gebrannt. Da hat man die Sturmglocken geläutet und die Feuerwehr hat ihre Leute gesucht. Und die Frau Bürgermeister hat den Schlüssel nicht gefunden vom Feuerhaus und dann hat der Schlauch ein Loch gehabt. Da ist der Lorenzenbauer abgebrannt. Das ganze Dorf hat gelöscht, mein Großvater auch. Aber er ist doch abgebrannt. Meine Großmutter ist daheim geblieben in der Schlafkammer. Da hat sie ein geweihtes Wachs aus dem Kommodkasten, ein rotes, von unserer lieben Frau zur alten Oetting. Das hat sie angezündet. Über dem Bett hängt das Sterbkreuz und der Rosenkranz. Das Sterbkreuz hat sie auf dem Kommodkasten hingelegt und den Rosenkranz hat sie um die Hand gewickelt. Dann hat sie gebetet. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dies war im Anfang bei Gott. Dieses Gebet betet man immer, wenn es blitzt oder brennt. Aber er ist doch ganz abgebrannt. Dann ist der Großvater heimgekommen und die Großmutter hat gefragt, ist weit gefehlt, Vater? Ja, ist ganz köft ist er hier. Dabei hat er sich den Schweiß von dem rußigen Gesicht abgewischt. Unser lieber Herr ist da närmt verbrunner. Eine Kuh und zwei Kalbin. Ein Lorenzen sein Jackel war auch bald hingewehen. Wie er das Viech abgehängt hat und hat es ausgetrieben aus dem brinnenden Stall. Mir rand Josef, Vater. Zwei Kalbin, hast du gesagt, und eine Kuh auch noch. Ja, so ein Unglück. Dann sind sie ins Bett. Ich habe mich tief unter meine Zudeck verschlossen und habe die ganze Nacht an die Kuh und die zwei Kalbin denken müssen. Am anderen Tag auf die Nacht, nach der Suppen, ist der Großvater hinaus nach dem Stall. Das hat er jeden Tag auf die Nacht nach der Suppen getan. Da hat er das Weichbrunkhügel vom Millikastel herunter und hat den ganzen Stall und die Ochsen und die Kühe und die Hennen und den Gockel angespritzt und hat gesagt, Inser lieber Herr und Heiland, Jesu Christ, bewahr eng, dass kein Unglück nicht geschieht. Das war der Segen. An diesem Abend hat er ihn auch sagen wollen, diesen Segen, aber ist nicht mehr gegangen. Denn wie er hinauskommt in den Hausflütz, das ist der Hausgang, hat es anscheinend damals schon gewusst, dass es ein paar gibt, die wo nicht so ganz bayerisch waren, da ist ihm das Weichbrunkhügel aus der Hand gefallen. Unser Ochs, der Blassel, ist am Fenster gestanden und hat der Großmutter ihre Geraniumstöcke abgefressen. Und auf dem weißen Boden sind ein paar braune Fladen geladen. Und der Stall war gelegen. Und der Stall war leer. Die Kühe sind in der Tenne gewesen und haben den frischen Klee vom Heuwagen herunter und haben schon ganz dicke Bäuche gehabt. Da hat mein Großvater das Kreuz gemacht und ist zu der Großmutter gelaufen. Aber die Großmutter hat auch nichts gewusst. Ja, Himmel, Herrgott, so eine Narretei, freilich hast es du da, Mutter. So ebstamisch kannst grad du richten, hat der Großvater geschimpft. Was? Geh her, Vater, wir erwähnen den. Das hast du schon säum da. Ja, was nicht, geh. Jetzt red doch nicht gar so saut um daher. Ah, sei stark. Das weiß man eh schon, dass alleweil ich an euch alles da haben muss. Ja, na weiß ich's auch nicht. Na werden sie schon säum abgehängt haben.
Ich bin auf der Hühnersteigen gesessen. Jetzt bin ich herunter.
Ja, Herrschaft, Großvater, was meinst, was greinst denn so? Weißt es leicht nimmer, was heute Nacht gewesen ist? Bah, jetzt bei uns ein Brünnertat? Na, kommt man wenigstens in seine Kirche?
Das andere habe ich nicht mehr gesagt. Ich bin gelaufen, soweit ich konnt hab, sonst hätte ich das Weichbrunkhügel gewiss droben gehabt am Buckel. Und das wäre doch eine rechte Sünd gewesen.
Einfach geschrieben.
Einfach geschrieben. Die Situation schön dargestellt. Mhm. Vom Dialekt merkt man schon wesentlich älter, als wie das, ja, was man heute spricht. Ja. Und ich glaube, das war ein Streich. Ich glaube, das war ein Streich. Ich glaube, dass, also so wird sie das verstanden, dass die Kaibe noch, gestorben sind, wie das abbrennt ist. Und jetzt hat sie die quasi losgemacht im eigenen Stall, falls brennen tat, dass das dann die Kühe aussehen können. Ja, genau, die Kühe bzw. Kaibin. Also so wird sie das verstanden. Und heute darfst du einen Witz vielleicht ein bisschen anders noch verstehen, aber ich glaube, dass das auch am Ende lustig war. Lustig gemeint war.
Auf jeden Fall hat sie sich Gedanken gemacht.
Sie hat sich selber nicht Gedanken gemacht. Nein, Sigi, weißt du was? Dann darf ich es jetzt einmal damit belassen mit der Lena Christ, große bayerische Schriftstellerin. Schau da gern was an. Ich gebe jetzt gleich im Abspann nur eine Empfehlung, was man noch machen kann. Sigi, hat mich wieder gefreut, der Ratsch mit dir.
Ich freue mich aufs nächste Mal, dann wird es wieder lustiger.
Genau, auch wenn es vielleicht fast schon eher Richtung Monolog gegangen ist in dem Fall.
Ja, heute hat es mir die Sprache verschlagen.
Ja, das wird beim nächsten Mal wieder anders.
Ja, ich hoffe es auch.
Sigi, mach's gut, bis nächste Woche.
Vierte Mani.
Servus. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut. Ja, das war kein einfaches Thema mit der Lena Christ. Wenn ihr euch gerne ein bisschen mehr informieren möchtet oder mehr davon wissen wollt, von dieser doch beeindruckenden Frau oder was die Frau geschrieben und geleistet hat, kauft euch ein paar Bier. Gibt es auch in dem Sinne kostenlos sogar im Internet. Ich finde, die schreibt recht schön. Das haben wir jetzt so gar nicht groß wiederbringen können. Aber auch in den anderen Texten beschreibt die Zeit damals auch so gut. Man kriegt einen guten Eindruck. Und im Unterschied zu vielen Romane, wo man heutzutage denkt, ja, das hat sich halt jemand ausgedacht, das war damals auch so, wie die schreibt. Und auch während der Kriegszeit, um das Gefühl ein bisschen zu kriegen, wie es damals zugegangen ist, gibt es eben besagte Bücher, die ich in der Folge genannt habe. Mag gar nicht mehr sagen, es gibt auch Hörbücher und Hörspiele vom BR produziert. Könnt ihr auch danach suchen. Das findet man tatsächlich auch, oder habe ich zumindest kostenlos im Internet gefunden. Ansonsten Liebe Leute, ein bisschen wieder höheres Gemüt haben, schöneres, fröhlicheres Gemüt. Und nächsten Donnerstag haben wir bestimmt auch wieder ein leichteres Thema. Herz wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.